BayPod, der Podcast rund um Bayer 04. Rob, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Erzähl uns doch mal, nimm uns mit. Wie hast du davon erfahren? Wie war es gefühlstechnisch?
Ja, der Bundestrainer hat mich gestern Mittag angerufen. Er hat mich vorher schon mal versucht anzurufen, da habe ich es nicht mitbekommen. Beim zweiten Mal bin ich rangegangen und als ich den Namen dann gehört habe, konnte ich erahnen, was passiert. Und war natürlich mega überraschend aktuell für mich, aber ich freue mich riesig.
Und auch hier im BayPod gibt es den Anruf von einem alten Bekannten, den ihr hoffentlich gerade im kurzen Interviewbeginn mit Robert Andrich schon erkannt hat, nämlich die Stimme vom Sebi, der mir gerade in Präsenz nochmal gegenüber sitzt im BayPod und nochmal ganz kurz was sagen will, weil ihr habt ja mitbekommen, dass er sozusagen erstmal pausiert hat wegen eines Arbeitgeberwechsels, und wer vielleicht die Social-Media-Kanäle aufmerksam verfolgt hat, wird vielleicht schon die Vermutung haben, um welchen Arbeitgeber es sich da handelt, aber das kannst du ja vielleicht einmal ganz kurz selbst erzählen.
Genau, ich freue mich hier zu sein. Hallo zusammen. Erstmal sehr schön, wieder am Start zu sein hier. Es ist relativ simpel jetzt erklärt. Ich darf Robert Andrich interviewen für Bayer 04, bin im Social Media Team bei Bayer 04 zum 1.5. eingestiegen und habe deswegen dann natürlich erstmal pausiert, hier an deiner Seite den BayPod zu machen, und nutze jetzt die Möglichkeit hier, mich nochmal vernünftig zu verabschieden. Kein Abschied für immer, aber zumindest freue ich mich sehr, dass du den BayPod weitermachst mit wechselnden Gästen, wie ihr alle das in den letzten Wochen und Monaten ja auch schon hören konntet. Soll es so weitergehen, und ich klinke mich erstmal aus. Wie gesagt, kein Abschied für immer, aber freue mich, wenn ich dann irgendwie nochmal als Gast oder so vorbeischneiden kann, zu irgendwas meine Meinung äußern darf, aber konzentriere mich aktuell auf Bayer 04. Was auch nicht so schlecht läuft.
Ja, absolut richtig. Und da dieser BayPod natürlich jetzt, oder dieser Podcast im Moment natürlich nicht ganz so viel Kritik beinhaltet, weil es einfach so gnadenlos gut läuft, wollen wir hier natürlich irgendwann auch in kritischeren Zeiten auch den kritischen Blick bewahren. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für dich, wenn du beim Verein arbeitest. Also weder, dass der Verein das als Arbeitgeber wahrscheinlich gerne sehen würde, noch, dass wir hier irgendwie mit der Kritik sparen wollen, weil wir da irgendwie so ein bisschen aufpassen müssen. Deswegen passt das dann einfach nicht mehr ganz so gut zusammen. Vielleicht bietet es sich ja irgendwann mal an anderer Stelle an, zum Beispiel um so ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie das in der Social-Media-Abteilung so läuft. Ich finde es ja schon total spannend, was du immer so erzählst. Man kann sich das ja vielleicht von außen gar nicht so ganz vorstellen. Man sieht da immer nur ein paar Leute rumlaufen, aber es ist natürlich noch deutlich mehr dahinter. Auf jeden Fall cool für dich, dass du da diesen Job bekommen hast. Ein bisschen schade natürlich für den Podcast, der jetzt in Zukunft wahrscheinlich etwas seltener erscheinen wird. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das aufrecht zu erhalten. Zwei Gäste gab es ja bisher schon. Werde versuchen, immer mit wechselnden Gästen irgendwen zu finden, mit dem ich hier über den Bayer reden kann. An der Stelle auch der Aufruf, wer sich da irgendwie berufen fühlt, Podcast-Erfahrung hat, der darf sich gerne mal melden für eine Folge. Bin da vollkommen offen, dass man da vielleicht irgendwie das ein oder andere bastelt, ausprobiert und den Podcast so am Leben erhält, auch wenn er vielleicht nicht ganz so regelmäßig erscheint. Aber es gibt da ja zum Beispiel auch noch den Kreuzverhör, den man etwas häufiger hören kann. Dass ich glaube, da die Bayer 04-Bubble gut abgedeckt ist. Heute geht's gleich auch mit einer ganz normalen Folge weiter mit unserer ersten Gästin. Dazu dann gleich mehr. Erstmal cool, dass du jetzt auf jeden Fall nochmal vorbeigeschaut hast, um das sozusagen zu Ende zu erzählen.
Ja, hat mich auch sehr gefreut, und war mir auch ein Anliegen, dass ich mich hier zumindest nochmal kurz zu Wort melde und nicht einfach aus dem BayPod verschwunden bin auf Nimmerwiedersehen. Das soll es wie gesagt auch nicht sein. Ich kann da gerne bei Gelegenheit dann nochmal vorbeischauen. Hoffen wir, dass es so großartig weiterläuft. Mir geht's gut, der neue Job macht Spaß. Ich freue mich aber, wie gesagt, das kann ich nur nochmal betonen, auch sehr, dass der BayPod weiterlebt und der jetzt quasi nicht einfach endet. Und deswegen, genau, meldet euch gerne beim Nils, wenn ihr Interesse habt, mal Teil des BayPods zu sein, als Gast hier am Start zu sein. Da kann man, glaube ich, viel ausprobieren, viel mit verschiedenen Gästen, verschiedene Themenbereiche abdecken. Genau, ich bleibe auf jeden Fall als Hörer treu und freue mich über jede Folge, die da kommen wird. Und glaube und hoffe, so geht's ganz vielen in der von dir angesprochenen Bayer-Bubble. Und cool, wenn es da eine große, diverse Podcast-Szene rund um unseren Club gibt.
Ja, und dir auf jeden Fall viel Erfolg in dem neuen Beruf. Ich glaube, in der Social-Media-Abteilung, die ich ja vor einiger Zeit doch sehr kritisch gesehen habe, hat sich auch sehr, sehr viel zum Guten entwickelt. Wer da natürlich jetzt über Twitter, X oder sonst was Kritik üben will oder Kritik kann ja positiv wie negativ sein, der hat natürlich über mich jetzt einen Mittelsmann, wo das weitergeleitet werden kann. Ansonsten zum Podcast selbst auch, kann man uns immer oder mich immer jetzt gut erreichen. Wer was zur Auswärtstour nach Molde sehen will, gerne auch bei Instagram @bipod04, da ist jetzt ein bisschen mehr los. Sebi war schon eher derjenige, der für die Social Media Begleitung offensichtlich hier auch zuständig war. Deswegen wird das vielleicht etwas spärlicher sein als sonst, aber den Kanal bei @bipod04 gibt es auch noch. Und ganz neu wird jetzt gerade Blue Sky eingerichtet. Auch da @bipod04 und dann eben dieses Blue Sky Social hinten dran. Da kann man uns jetzt auch finden. Kanal ist gerade noch in der Mache. Da gerne Feedback auch zur Folge. Da gerne Rückmeldung, wenn ihr Bock habt, hier mal zu Gast zu sein. Und dann, bevor wir jetzt in die Folge starten, die letzten kurzen Worte nochmal an dich.
Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Danke euch allen fürs Zuhören in den letzten Jahren und bleibt dem Bipod weiter treu. Ich bin immer noch sehr stolz auf dieses Projekt. Bild mir auch ein, dass es mir ein bisschen dahin geholfen hat, wo ich jetzt bin bei Bayern 04. Und wir gucken dann alle gemeinsam mal, was der Nils auf Social Media so treibt und was er hier mit dem Podcast anstellt, wer hier alles noch so als Gast und Gästin vorbeikommen wird. Ich freue mich drauf, werde treuer Hörer bleiben und hoffe, euch geht's genauso. Bis bald.
Ciao. So, und damit dann ohne Sebi rein in die neue Folge. Für mich der Riesenvorteil, dass ich sein Mikrofon nutzen kann, was eventuell meine Stimme etwas verbessert und den Klang etwas verbessert. Eventuell hört man das ja jetzt direkt. Wen man jetzt auch direkt hören kann, ist die erste Gästin im Bipod. Vanessa, du kannst dich doch bitte einfach einmal kurz selbst vorstellen, was du mit dem Bayer zu tun hast. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute mit mir die Zeit gefunden hast, den Podcast zu machen.
Ja, hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute Gast sein darf. Eins vorweg, ihr hört es schon ein bisschen, meine Stimme ist noch etwas angekratzt. Mich hat, wie so viele, die Bronchitis erwischt. Aber genau, ich hoffe, das funktioniert heute. Insofern, ja, ich bin Vanessa. Man kennt mich vielleicht von Twitter aus der Bayern 04 Bubble. Dort findet man mich als Van Dörlemann oder jetzt ist es ja Ex oder auch bei Blue Sky. Also wenn ihr da nachlesen wollt und mehr über mich erfahren wollt, dann schaut da gerne rein. Ansonsten, ich bin eigentlich Fan geworden seit 2001, Okay, nochmal den Satz angefangen. Ich bin Bayern 04 Fan seit der Saison 2001, 2002. Ich war vorher immer Fußball interessiert, und bin dann hängen geblieben, wie so viele bei Bayern 04 in dieser total coolen Saison, mit dieser total coolen Mannschaft. Seitdem verfolge ich Bayern 04. Ich habe mit der Stadt Leverkusen überhaupt gar nichts am Hut. Deswegen wundern sich auch immer viele, wenn ich erzähle, denn ich wohne hier in Hamburg schon seit vielen Jahren und bin auch hier in Norddeutschland aufgewachsen, habe also so gar nichts mit der Stadt zu tun. Aber wie es so ist, der Verein hat mich gefunden. Insofern, genau, verfolge ich und liebe diesen Verein seit 2001, seit 2002.
Ja, und das, was du eben sagst mit Blue Sky, ist auch ein richtig guter Punkt, weil in dem ersten Part, den ich mit Sebi aufgenommen habe, habe ich ja gesagt, dass der Blue Sky-Account noch in der Mache ist. Mittlerweile ist er auch mit Bildern bestückt und so. Das heißt, den Bipod, den kann man ab jetzt auch bei Blue Sky finden. Ich habe, glaube ich, noch gar nichts gepostet. Das wird dann hier die Bekanntmachung der neuen Folge, glaube ich, sein, die damit reinhuscht. Und wenn du über das Jahr 2001, 2002 zum Bayer gekommen bist, dann ist das ja vielleicht auch die perfekte Folge, um sie mit dir aufzunehmen, weil wir ja doch vielleicht nachher die ein oder andere Parallele mit der Mannschaft von damals versuchen wollen zu ziehen, würde ich mal behaupten. Und danke dir auf jeden Fall nochmal, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich glaube, wir haben ziemlich viel zu erzählen, weil seit der letzten Aufnahme von Bipop ist relativ viel Zeit vergangen. Und würden aber trotzdem vielleicht mal so ein paar aktuelle News vorwegstellen und auch noch nacharbeiten, was so an Transfers, Vertragsverlängerungen liegen geblieben ist, sage ich mal seitdem. So ganz tagesaktuelle News ist natürlich, dass Patrick Schick
jetzt kurz vor seinem Comeback steht gegen Wolfsburg, war er ja dann schon das erste Mal wieder im Kader. Ich habe im Nachhinein gelesen, dass er eigentlich auch eingewechselt werden sollte, aber aufgrund der Intensität des Spiels hat Schabi dann davon abgesehen, was ich auf jeden Fall erstmal sehr positiv finde, weil das Spiel war, was die Zweikämpfe angeht, tatsächlich sehr intensiv. Ich bin super gespannt, wie er zurückkommt, mit welchen Ambitionen er zurückkommt und mit welchen Spielanteilen er überhaupt zurückkommen kann, denn im Sturm sind wir ja im Moment eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, solange der gute Victor Boniface fit ist.
Ja, absolut, absolut. Und ich sehe es wie du. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt davor, dass er spielt in Wolfsburg. Genau wie du es angesprochen hast, aufgrund der harten Einstiegs der Wolfsburger. Insofern, ich bin froh, dass es nicht passiert ist an diesem Tag. Und bin gespannt, genau, ob er jetzt gegen Karabakh die Chance bekommt. Eigentlich finde ich, ist es die perfekte Chance oder der perfekte Gegner vielleicht auch dafür, ihn dann wieder zurückzuholen und mal sehen, wie viele Minuten er dann auch bekommen wird.
Ja, genau, das mit den, also ich finde auch, das ist eigentlich viel besser, ihn über die Europa League ranzuführen, weil das mag jetzt irgendwie blöd klingen, aber man sieht's ja auch bisher an allen Aufstellungen in der Europa League, dass es vielleicht nicht um ganz so viel geht da in der Gruppenphase und das ist eigentlich schon, finde ich, für mich finde ich auch ein deutlich besserer Spot, um ihn spielen zu lassen, aber da es am Wochenende hieß so 20 Minuten, weiß ich nicht, ob er jetzt dann schon über eine halbe Stunde darf. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Ich bin erstmal mega happy für ihn, dass er jetzt, das war ja doch schon eine echt ewige Saga. Jetzt steht hier seit, ich glaube, 223 Tage wären es gewesen, wenn er am Wochenende gespielt hätte. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja noch länger. Also er hat ja da in den Spielen unter Seoane hat er ja auch gespielt, aber wirklich fit oder über diese Verletzung, die er sich dazugezogen hat, war er ja nie hinweg. Das heißt, es ist eigentlich schon über ein Jahr diese Verletzungsgeschichte. Und ich glaube, das wird für ihn ein ganz besonderer Moment sein, wenn er dann hoffentlich vor eigenem Publikum eingewechselt werden kann, ist vielleicht auch nochmal so emotional etwas schöner.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn er endlich wieder den Platz betritt.
Und ich bin super gespannt, wie das dann aussieht, wenn er wieder in Form kommt, weil ob wir dann eventuell mal mit zwei Stürmern spielen, wann haben wir das letzte Mal mit zwei Stürmern gespielt, wo ich mich jetzt dran erinnern könnte, wäre, als entweder Helmes und Kießling da vorne noch standen oder Derdiok und Kießling oder so. Also es ist auf jeden Fall schon, Chicharito, Kießling haben auch mal zusammengespielt, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. An Boniface vorbeizukommen, wird aber, glaube ich, auch für Schick in Topform schwierig, oder?
Auf jeden Fall. Ich denke auch, die sind natürlich schon unterschiedliche Typen. So, also Schick ist für mich so der klassische Mittelstürmer, der auch mal über die Luft dann kommt. Da ist Boniface dann doch irgendwie, ja, nicht der klassische Luftstürmer sozusagen. Aber ja, es wird schon sehr, sehr schwer, zumal Boniface auch mehr ist als ein Stürmer für mich, ne? So, wie er die Bälle da vorne hält, wie er die Lücken da reißt. Das ist schon beeindruckend, auf jeden Fall. Wer hätte das gedacht, dass wir mal so eine Qual der Wahl haben werden zwischen Schick und Boniface?
Hoffentlich wird es eine Qual der Wahl, weil ich bin auch sehr gespannt, ob er, also es ist natürlich schon extrem lange Ausfallzeiten, mit was für einer Form er oder wie schnell er da wieder in Form kommt. Aber gut, den Torabschluss, da war er auf jeden Fall besser als Boniface. Da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal zu, dass das so vielleicht an dem, den ich, also da gibt es ja nicht so viel zu kritisieren, aber das ist gewiss da so ein kleines Manko, was man ihm noch anheften kann. Andere, nicht mehr ganz so aktuelle Sache, aber vielleicht in etwas näherer Zukunft aktuell, ist natürlich der Wechsel des Verbandes von Armin Atli, der bisher für Frankreich gespielt hat, dort allerdings nur für die U-Nationalmannschaften, zuletzt für die U21, hat sich jetzt allerdings entschieden, dass er für Marokko auflaufen möchte. Die Gründe, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu erörtern und das ist für uns jetzt auch erstmal nicht so relevant. Wirklich relevant ist natürlich die Tatsache, dass er dann beim Afrika-Cup fehlen wird, der von Januar bis Februar, je nachdem, wie weit man kommt, Marokko als Halbfinalist der WM, hat da wahrscheinlich ganz gute Karten, lange dabei zu sein, dass er dort auch mitspielen wird und damit dann der vierte ist nach Kosunu, Tapsoba und Boniface, die vermutlich auch alle teilnehmen werden. Und da die zwischen den Spieltagen 16 und 21, glaube ich, das habe ich mir heute irgendwo rausgeschrieben, leider jetzt nicht auf den finalen Zettel, aber auf jeden Fall 4 oder 5 Spiele, je nachdem, wie weit man kann, verpassen werden. Das ist natürlich schon ein gewisses Manko, was man im Blick haben muss beim weiteren Verlauf der Saison.
Ja, absolut. Ja, genau. Ich glaube, auch sind 5 Bundesligaspiele plus noch ein Viertelfinale, mögliches Viertelfinale im DFB-Pokal. Insofern, das sind schon auch, ja, das sind auch schon harte Namen. Dann, wenn man überlegt, dass Tapsoba und Kosunu in der Innenverteidigung dann dort fehlen und unserer starken Dreiermauer, möchte ich es mal so nennen, da möchte ich gar nicht dran denken. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die Wochen dann verlaufen, wenn die nicht da sind. Bei Adli, ich sag mal so, das ist für mich noch den Spieler, wo man es am ehesten noch verschmerzen kann. Wobei wir wissen alle nicht, wie die Saison noch verläuft, wie es mit Verletzungen aussieht, etc. Und ja, das wird schon hart.
Ja, das muss man halt wirklich auch im Kopf behalten. Ich finde das auch mit den Innenverteidigern natürlich noch ein bisschen kritischer, weil da, sag ich mal, eingespielt halt ja auch noch mal eine andere Rolle spielt. Und wir spielen in dieser Zeit, es kann natürlich auch sein, dass manche dann nach der Vorrunde wieder zurückkommen, dann fehlen sie nicht ganz so viele Bundesligaspiele, aber da ist zum Beispiel auch das Rückspiel gegen die Bayern, je nachdem, wie es bis dahin läuft, ist das auf jeden Fall was einen gewissen Wettbewerbsnachteil haben kann, auch wenn ich mich natürlich für die Spieler, die wahrscheinlich sehr happy sind, für ihre jeweiligen Länder dort auch zu laufen, natürlich auch freue, dass sie da diese Chance haben, und das wird für Adli mit Sicherheit auch ein Grund gewesen sein, den Verband zu wechseln, dass er dort halt sehr sicher ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft sein wird. Für uns natürlich erstmal ein bisschen negativ. Aber das werden wir, glaube ich, im Januar dann erst beurteilen können, inwieweit uns das beeinflusst. Wir haben ja auch nachgelegt, also zum Beispiel für Adli ist ja seit der letzten Aufnahme auch noch eine Alternative gekommen, wo wir auch bemängelt hatten hier im Podcast zusammen mit Kevin, dass zum Beispiel für den Flügel der Kader noch recht dünn bestellt ist. Jetzt aktuell ist es ja so, dass meistens weder Adli noch der Neuzugang Nathan Teller, auf den ich hinaus will, spielen, sondern eher von der Bank kommen. Nathan Teller ist jetzt, glaube ich, dann sogar die teuerste Verpflichtung gewesen, wenn man den Quellen glauben darf, für rund 20 Millionen von Southampton gekommen, hat letzte Saison auf Leihbasis beim FC Burnley gespielt, in der zweiten englischen Liga, dort 17 Tore gemacht, 24 Jahre schon alt, muss man fast sagen, wenn man Spieler aus der zweiten Liga holt. Bisher haben wir natürlich noch nicht ganz so viel gesehen. Was meinst du zu ihm?
Ich tue mich auch noch schwer, ihn irgendwie so einzuordnen. Ich glaube, man darf wirklich nicht auf den Ablösepreis schauen, weil dann sind die Erwartungen automatisch einfach hoch. Ich finde, gegen Molde hat er ein gutes Spiel gemacht. Er hat ja auch das eine Tor dann geschossen. Man muss aber natürlich auch sagen, es war Molde, der Gegner hieß Molde. Insofern, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde ihn nicht schlecht vom Tempo her, wie er sich auch einfügt. Ich finde, hat schon ganz gut funktioniert, die ersten Spiele. Ich weiß gar nicht, wie viele Einsätze. Er hatte, glaube ich, auch insgesamt ja auch noch nicht so viele Einsätze. Gut, in den 2 Europa-League-Spielen auf jeden Fall. In der Bundesliga waren es ja noch nicht so viele. Ich glaube, 4 Spiele insgesamt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, mir ist auf jeden Fall auch sein Tempo, also genau das, was man sozusagen im Kader am Anfang der Saison noch ein bisschen gefehlt hat, das ist auf jeden Fall da. Also vom Profil passt er definitiv gut in die Mannschaft rein, dass er da so ein, wenn man mit 2 Flügelspielern spielen würde und der eine nicht Frimpong hieße, dann wäre er da tatsächlich auch so von dem Prototyp schon der Spieler, den wir da gebraucht haben. Was so die Leistungsfähigkeiten angeht. Ich glaube, das kann man erst beurteilen, wenn man ihn dann wirklich mal längerfristig braucht. Die Ansätze haben mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, du hast damit nicht unrecht. Ich finde nämlich auch so 20 Millionen Ablöse, wenn man jetzt so auf die anderen Transfers guckt, die wir getätigt haben, und dann sagen würde, er ist der teuerste, dann sollte man davon absehen, von ihm jetzt auch am meisten zu erwarten. Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass er aus England kommt und man da per se schon mehr zahlen muss als für einen Spieler, den man aus Belgien holt, auch wenn, glaube ich, jeder zustimmen würde, dass der Marktwert eines Victor Boniface rein von der bisherigen Leistung schon höher anzusiedeln ist.
Absolut, auf jeden Fall, ja.
Und der zweite, den wir noch geholt haben, sehr, sehr kurz, auch ebenfalls sehr kurz vor Ende des Transferfensters, ist Josip Stanisic, der bis zum Saisonende von den Bayern ausgeliehen wurde. Ich glaube, im Nachhinein haben die Bayern das auch ein bisschen bereut, weil sie jetzt ja auch gar nicht so breit aufgestellt sind. Wir dafür umso mehr, weil der Gute ja eigentlich in der Verteidigung jede Position spielen kann, was wahrscheinlich auch ein Grund war, weshalb er zu uns gekommen ist. Neben der Tatsache, dass er sich, glaube ich, etwas mehr Einsatzzeit wünscht. Ob er die jetzt kriegen wird, wage ich nach dem Saisonstart auch mal so ein bisschen zu bezweifeln. In der Europa League hat er aber auch schon zweimal von Anfang an gespielt. In der Liga hat er auch schon deutlich mehr Einsätze bekommen als so manche andere. Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, defensiv gefällt er mir ganz gut. Im Aufbauspiel habe ich aber auch schon das ein oder andere Mal bemängelt, dass da doch noch so ein, insbesondere wenn er dann statt Kusunu spielt, der das sehr gut macht, meiner Meinung nach, im Aufbauspiel doch den ein oder anderen Wackler drin hat.
Ja, absolut, absolut. So würde ich ihn auch einschätzen. Also er ist ein solider Spieler. Das finde ich schon. Es gab keine brenzlichen Situationen, die mir in Erinnerung geblieben sind, wenn er auf dem Platz stand. Aber du hast vollkommen recht, nach vorne kommt da wenig, ist wenig Impuls da. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass er natürlich keine Vorbereitung mit dem Team etc. hatte. Er ist ja wirklich als einer der Letzten dann jetzt eingestiegen in die Mannschaft. Und bei ihm merkt man auch, dass er sich noch am schlechtesten in dieses Gesamtgefüge, finde ich, was ja sehr, sehr gut funktioniert, irgendwie einfügt. Das merkt man bei ihm. Ich fand jetzt in der zweiten Halbzeit in Wolfsburg hat er sich tatsächlich ein bisschen gesteigert. In der ersten fand ich ihn sehr, sehr passiv und ja, er ist halt ein solider Spieler. Er nimmt jetzt nicht die Risikopässe. Er nimmt den sicheren Pass, das ist auch in Ordnung. Ich habe das Gefühl, er ist teilweise auch ein bisschen zu weit weg vom Gegner noch irgendwie. Das ist so der Eindruck, den ich bisher gewonnen habe. Auch da werden wir noch sehen, gerade, ne, wie wir gerade angesprochen haben, gerade wenn Tabsoba und Kosunu weg sind und es vielleicht auch auf ihn ankommt in vielen Spielen. Da bin ich gespannt, ob er das annimmt und wie er das annimmt. Aber ja, ist im Moment noch schwierig. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn einwerten soll.
Wobei man natürlich sagen muss, wir meckern da jetzt ja auch schon ein bisschen auf hohem Niveau, weil die Abwehr ansonsten sehr souverän spielt, auch im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben. Ich fand es total überraschend, dass er jetzt gegen Wolfsburg auch von Anfang an gespielt hat und das offensichtlich vor Hinkapier, den wir ja letztes Jahr, glaube ich, geschlossen alle sehr stark fanden, rein durfte. Das spricht ja dafür, dass die Trainingsleistungen da entsprechend sind und dass er auch das entsprechende Standing hat. Du hast ja schon gesagt, so dass er jetzt irgendwie defensive Anfälligkeiten da drin hat. Und das war ja auch nicht der Fall, was ja erstmal so die primäre Aufgabe der Defensive ist. Aber ich bin auf jeden Fall froh, so einen Spieler zu haben, weil das tatsächlich nochmal ganz, ganz viele Optionen eröffnet da in der Defensive. Und wir jetzt eben mit Hinkapier, der ja auch die Linksverteidigerposition belegen kann, je nach sind wir einfach noch viel, viel variabler, was sowohl die Taktik angeht, als auch wenn irgendwer dann tatsächlich mal verletzt ausfallen sollte oder Ruhepausen braucht.
Ja, absolut, absolut. Und wie du sagst, ne, also er muss sich halt messen mit so Leuten wie Tah, Kosunu und Tabsoba und die sind gerade einfach auf so einem krassen Niveau, klar, dass er dann im Vergleich natürlich abfällt.
Ja, das darf man nicht zu wenig unterstreichen, weil ich finde auch, also ich meine, Tah hatte ja schon eine extrem starke Rückrunde, aber was Kosunu dieses Jahr für einen Schritt gemacht hat, das ist unglaublich, aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Um das mit den Transfers abzurunden, Asmun wurde jetzt noch zur AS Roma verliehen. Für den wäre, glaube ich, auch aktuell sowieso nicht so besonders viel Platz in unserem Kader. Amiri sollte ja eigentlich auch noch wechseln, ist dann am Ende aber doch geblieben. Da gab es ja so eine Transferposse mit Leeds, wo es dann da am Ende zu keinem Transfer gab. Kam in der Bundesliga, kriegt er doch die ein oder andere Einsatzzeit. Teilweise auch überraschend, weil er für die Europa League wurde ja gar nicht nominiert, aber offensichtlich scheint Xabi das auch so ein bisschen abzuwägen, dass er dann Amiri jetzt am Samstag in Wolfsburg vielleicht eher mal eingewechselt hat, statt Andrich, der vermutlich am Donnerstag wieder von Anfang an spielt. Also man scheint ihn da, er ist auf jeden Fall noch Part der Mannschaft, nachdem er nicht für die Europa League nominiert wurde, habe ich erst so gedacht, okay, man überbrückt jetzt einfach nur noch die Zeit, bis er dann eventuell im Januar geht. Er scheint aber doch noch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu sein, sonst würde man ihn, glaube ich, nicht mehr einsetzen.
Ja, absolut. Ich bin auch ein bisschen froh, dass Amiri geblieben ist. Er ist einfach vom Typ. Ne, man denkt immer an dieses Köln-Spiel, wo er sich gefeiert hat, nur weil er den Ball erobert hat. Das ist immer die berühmte Szene, die man sofort im Kopf hat bei ihm. Irgendwie so, es ist schade, dass es dass es leistungstechnisch scheinbar nicht für ihn reicht aktuell. Ich finde trotzdem, ja, bin trotzdem froh, dass er geblieben ist und bin froh, dass auch, ja, vielleicht kriegt er noch seine Einsätze. Die, wie gesagt, die Saison ist noch lang. Bin froh, dass, ja, einfach so ein Typ bei uns im Team geblieben ist.
Ich bin nicht ganz so der große Amiri-Fan, wie man eventuell hier schon mal das ein oder andere Mal rausgehört hat, aber du ersetzt Sebi da auf jeden Fall sehr gut, der diese Köln-Szene auch nicht selten genug erwähnt hat. Ich glaube halt einfach, dass es so qualitativ für unsere Mannschaft nicht reicht, insbesondere jetzt, wo das zentrale Mittelfeld noch mal ein bisschen stärker geworden ist. Ich würde da ja gerne ab und an häufiger mal Puerta sehen, der mir in der Vorbereitung extrem gut gefallen hat und natürlich noch ein bisschen mehr Potenzial hat. So, aber als diese Mentalität, die Amiri reinbringt auf den Platz und diese Energie, die kann man ihm natürlich in keinster Weise streitig machen, und dass er mal Nationalspieler war, zeugt ja auch davon, dass er jetzt nicht irgendein Spieler ist, den wir überhaupt nicht gebrauchen können. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit Amiri jetzt, wenn sie im Januar nicht enden sollte, dass es dann spätestens im Sommer auf jeden Fall keine Verlängerung mit ihm gibt.
Ja.
Ansonsten, Verlängerung, gutes Stichwort. Da gab es einige und manche auch meines Erachtens sehr, sehr überraschend. Nämlich, wir haben mit 3 Spielern verlängert. Tabsobar, Palacios und Frimpong haben im Anschluss an den ohnehin sehr starken Transfersommer noch ihre Arbeitspapiere bis jeweils 2028 verlängert. Was Ausstiegsklauseln angeht, da weiß man ja nie so ganz, was Sache ist. Das wird ja mittlerweile auch nicht immer von den Medien so sicher eingeordnet. Der einzige, bei dem man relativ sicher sein kann, dass es eine gibt, ist, glaube ich, Frimpong, wo der im Sommer eventuell schon wechseln wollte. Und da hat man, wenn man den Medienberichten glauben kann, so um die 50 Millionen, glaube ich, eine Ausstiegsklausel mit drin. Trotzdem natürlich ein extrem starkes Zeichen, mit 3 solchen Leistungsträgern zu verlängern. Tabsoba ja sowieso, seitdem er gekommen ist, eine ziemliche Bank. Letztes Jahr ab und an mal ein bisschen wackeliger, hat sich dieses Jahr wieder komplett gefangen. Palacios feiert, glaube ich, gerade seinen absoluten Durchbruch bei uns. Ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, über Frimpong, da braucht man gar nicht so viel reden. Das sieht jeder, auch der nicht so fußballaffin ist, was der für die Mannschaft bedeutet.
Ja, absolut, absolut. Genau wie du sagst, echt ein gutes Signal, starkes Signal, genau diese Spieler zu halten, wie lange auch immer sie am Ende wirklich bei uns bleiben. Aber ja, absolut gutes Signal. So hat nochmal in dieser Gesamtlage und diesem Gesamthype, den wir ja auch gerade erleben, auf jeden Fall auch nochmal Auftrieb gegeben. Ja.
Ja, und vor allen Dingen hat man halt, vermeint man so eine Situation halt, wie sie Gladbach in den letzten Sommertransferfenstern hatte, dass man halt irgendwelche Spieler verkaufen muss, weil der Vertrag eventuell dann ausläuft, bei Tabsoba bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, der hatte noch ein bisschen länger Vertrag, aber Palacios und Frimpong wären ja, glaube ich, nächste Saison in ihr letztes Vertragsjahr gegangen. Und da wäre das natürlich schon eine heikle Geschichte im Sommer gewesen. Und dass sie gerade jetzt, wo man so nochmal einen Leistungssprung sieht, auch direkt verlängern. Klar werden die bessere Bezüge kriegen, aber die würden sie halt auch im Sommer irgendwo anders kriegen. Das, finde ich, ist auch von den Spielern ein ziemlich starkes Signal. Und damit haben wir jetzt mit Jonathan Tah nur einen Spieler, der auch wirklich zu den Leistungsträgern gehört, der im Sommer in sein letztes Vertragsjahr gehen würde. Und nachdem das im Sommer mit Ausstiegsklausel und England nicht geklappt hat, ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht vielleicht dann doch noch den Turnaround gibt. Also da würde ich es total feiern, wenn man den eventuell noch im Boot behält. Und wenn der dann verlängert, dann kann er ja auch hier wirklich zum absoluten Urgestein werden. Und ich glaube, dann haben alle, die im Sommer gemeckert haben, dass er so gerne weg würde, die haben das dann auch schnell wieder vergessen, weil ich finde, mit Leistung geht er halt immer noch voran.
Komplett, ich gebe es zu, ich bin Tah Ultra. Nicht nur, weil er aus Hamburg kommt. Ich liebe Jonathan Tah. Und ich war auch eine, die gemeckert hat über seine Wechselwünsche, die er ja sehr stark und klar geäußert hat. Ich hoffe einfach, er verewigt sich bei uns im Verein. Ich finde es einfach krass, wie er wieder zur Stärke gefunden hat, wie er diese Saison wieder ganz oben mitspielt. Also jetzt auch ja auch in der Nationalmannschaft wieder mit dabei ist. Insofern, ich hoffe, er wird Legende bei uns.
Ich würde mir das auch sehr wünschen, insbesondere mit den aktuellen Leistungen. Klar, wäre das, also ich fände das auch legitim, wenn er geht. Ich finde das auch nicht so verkehrt, das offen zu äußern. Da gibt es ja auch andere Beispiele, die äußern das nicht und plötzlich sind sie über Nacht weg. Und er hat sich ja nie irgendwie in so eine Situation begeben, die unangemessen dem Verein gegenüber wäre. Klar, als Fan hört man sowas nicht gerne, weil man da ja doch nochmal eine ganz andere Form von Liebe zum Verein hat, als das vielleicht ein Spieler hat, der auch an seine Karriere denkt. Und da gibt's dann halt nur einmal die Chance, jetzt vielleicht ins Ausland zu gehen. Aber vielleicht war das die Chance jetzt im Sommer, die halt nicht genutzt wurde oder keiner war interessiert. Und vielleicht überlegt er sich ja das dann doch nochmal anders. Also ich meine, wann, wenn nicht jetzt, so wie unser Verein gerade spielt.
Genau das. Und ich meine, klar, man kann das nie beurteilen, weil man ist nicht nah dran an den Spielern, aber zumindest auch wie er die Fans, wie er den Support der Fans auch über seine Socials feiert. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, der Fokus, es liegt wieder komplett auf dem Verein und das ist ein gutes Gefühl. Insofern, wer weiß, vielleicht der Turnaround.
Und die Leistungen stimmen ja auf jeden Fall auch. Ja. Und ich glaube, die wichtigste Vertragsverlängerung, auch wenn manche sagen würden, es ist vielleicht die unwichtigste, weil da ja trotzdem noch eine Hintertür offen ist, die, glaube ich, bis Saisonende auch ab und an noch durch die Medien gehen wird, ist die, dass Xabi Alonso bis 2026 verlängert hat, der ja nur noch dieses Jahr Vertrag hatte und ja vermutlich der absolute Eckpfeiler unseres aktuellen Höhenfluges ist. Da steht natürlich im Raum, dass es für gewisse Vereine, unter anderem wohl Real Madrid, dass es da eine Ausstiegsklausel im Sommer geben würde. Ich finde, es ist trotzdem ein extrem starkes Signal, weil er hätte im Sommer ablösefrei sich jeden Verein aussuchen können und zeigt damit ganz eindeutig, dass er hier etwas leisten will. Und wenn er uns dieses Jahr einen Titel holt und im Sommer weggeht, wäre ich ihm auch nicht böse, ehrlich gesagt. Das muss ich zugeben. Ich fände es super schade, aber ich wäre ihm auch nicht böse. Aber er zeigt damit ja ganz klar, dass er sagt, okay, ich verlängere hier und setze dieses Zeichen, dass man mit mir planen kann und dass ich auch nicht will, dass jetzt hier irgendwie die ganze Zeit darüber spekuliert wird, wo ich als nächstes hingehe, sondern dass mein Fokus ganz klar auf Leverkusen ist. Und das hätte er nicht machen müssen, weil der wird in seiner Karriere mehr als genug Geld verdient haben, dass er jetzt hier nicht auf was auch immer für Summen da den Unterschied zwischen dem alten und neuen Vertrag ausmachen setzen muss, sondern das ist schon ganz, ganz klares Zeichen, was der hier erreichen will. Und deswegen habe ich auch Hoffnung, dass er sagt, okay, für mich kann dieser Karriereschritt auch vielleicht noch später erfolgen. Dass man sowas dann vielleicht einbaut, ist klar. Und es ist natürlich auch klar, dass es weiterhin durch die Medien geistern wird, was im Sommer mit Xabi Alonso passiert. Aber für mich ist es schon ein ganz klares Bekenntnis zum Verein, dass er eben nicht sich alle Optionen offen halten will, sondern dass er schon klar sagt, ich will hier mit Leverkusen was reißen. Und deswegen gebe ich denen auch die Sicherheit, dass ich diesen Vertrag nochmal verlängere, um auch nach außen ein Zeichen zu setzen. Oder wie siehst du das?
Ja. Absolut, absolut. Genau wie du es sagst, dieses Thema Fokus, also man nimmt ihm das komplett ab, dass er wirklich gedanklich voll und ganz in seiner Arbeit für Bayern 04 Leverkusen drinsteckt, dass er Pläne hat. Man sieht es ja auch oder man bekommt es ja auch mit, wie er scheinbar das Training irgendwie dann auch gestaltet, wie mittendrin er auch ist und wie er allen zeigt, wie es genau geht. Also er ist einfach so ein richtig guter Typ. Ich muss zugeben, als wir vor einem Jahr gehört haben, Xabi Alonso wird Trainer von Bayern 04, da war ich auf jeden Fall sehr, sehr skeptisch. Also ich war kein Freund von dieser Entscheidung zum Anfang, war sehr, sehr skeptisch, weil man wusste ja auch nicht, wie er als Trainer so tickt oder wie er als Trainer so ist. Er hatte ja auch noch nicht viel vorzuweisen. Aber ich muss sagen, also in diesem Jahr habe ich ihn wirklich lieben gelernt, muss man einfach mal so sagen. Er ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt und man hat es ja auch gesehen an so Spielern wie Grimaldo, ne, an der Verpflichtung. Man weiß ja, dass einige Spieler tatsächlich auch gekommen sind aufgrund von Xabi Alonso und denen muss er ja auch eine Perspektive gegeben haben, warum sie sich entschieden haben, dann auch für Bayern 04. Insofern schön, dass er da ist, toll, dass er da ist und ich bin echt gespannt, wie weit er uns bringen kann am Ende des Tages.
Ich glaube, das, was du gerade mit den Spielerverpflichtungen angesprochen hast, ist auch nochmal ein echt, echt guter Punkt, weil das auch gerade jetzt so im Nachgang nochmal sehr, sehr viele betont haben und generell auch betont wird, was er einfach für eine Ausstrahlung hat. Ich meine, das kriegt man auch vom Fernseher mit oder einfach diese Akribie, die er mitbringt, das ist wirklich fantastisch. Ich muss ja gestehen, dass ich bis zum Sommer noch sehr skeptisch war. Ich glaube, da finden wir auch eine gute Überleitung zum bisherigen Spiel, weil ich im letzten Podcast noch gesagt habe, dass er uns absolut stabilisiert hat letztes Jahr, aber so den offensiven Schlüssel, den habe ich halt im letzten Jahr noch nicht gesehen. An der Stelle mea culpa, das hat er auf jeden Fall gezeigt, dass das ist, dass er da, glaube ich, auch mit das Attraktivste auf den Platz bringt, was es in Leverkusen gab seit Daum und vielleicht der 2002er Saison, wobei ich das da nicht unbedingt am Trainer festmachen würde. Das ist schon absolut ganz, ganz große Klasse. Und da muss ich allerdings dann andererseits, wo ich sage, okay, da war ich im Sommer noch skeptisch, aber das war schon so eine gewisse Hoffnung. Ich finde halt, im spanischen Fußball ist so dieses Spiel nach vorne und dass alle wirklich versuchen, kreativ zu sein, das ist schon was, was ich am spanischen Fußball generell gut finde, dass man versucht, Lösungen zu finden. Das war so eine kleine Hoffnung, die ich, glaube ich, auch hier im Podcast geäußert habe, als man ihn geholt hat. Da scheint was dran zu sein. Also die Spielphilosophie, die er mitbringt, die finde ich schon ganz, ganz groß, wo wir, glaube ich, dann übergehen können, so ein bisschen drauf zurückzuschauen, was denn bisher diese Saison passiert ist. Da wir jetzt sehr, sehr viele Spiele rekapitulieren müssen, haben wir uns gedacht, dass wir das nicht einzeln machen, sondern vielleicht eher an so ein paar übergeordneten Themen. Und ich glaube, die Spielweise, die wir jetzt gerade auch im Vergleich zur letzten Saison an den Tag legen, ist da eben eine, mit der man mal einsteigen kann. Ich finde wirklich, also es ist wirklich total, total toll anzusehen. Insbesondere so die ersten Spiele gegen Leipzig, gegen Gladbach in der ersten Halbzeit, das war schon, was wir da offensiv gespielt haben, teilweise mit einem Kontakt und wieder einfach Räume geöffnet wurden und auch auf engstem Raum kombiniert wurde. Das war schon wirklich, also sehr, sehr, sehr attraktiver Fußball.
Absolut, definitiv. Es macht einfach Spaß zuzuschauen. Und ja, man hat auch zu jeder Sekunde einfach das Gefühl, Bayern 04 hat das Spiel im Griff. Sie ziehen ihren Stiefel, wie man so schön sagt, durch. Und selbst wenn das Spiel mal zu kippen droht, was wir ja auch jetzt erlebt haben in einigen Spielen. In Wolfsburg war jetzt das letzte Spiel, aber auch so ein Spiel wie Molde, was auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben ist in der zweiten Halbzeit. Das war keine gute zweite Halbzeit, muss man am Ende des Tages sagen. Und trotzdem, und das ist ja auch ungewöhnlich als Leverkusen-Fan, man hat eigentlich immer diese Gelassenheit und diesen Glauben daran, die können auch wieder zulegen, die können auch wieder das Ding drehen, die sind einfach in der Lage, das Spiel zu machen. Und das ist, ja, so ein bisschen unwirklich, schon fast, <Ja. lacht> dass das diese Saison so ist, dass man so entspannt in jedes Spiel, egal wer der Gegner ist, selbst bei Bayern München, ist man da irgendwie ja mit Zuversicht reingegangen, zumindest ich bin da mit Zuversicht in dieses Spiel gegangen. Und man hatte das Gefühl, da geht einfach was. Ja, das ist einfach toll.
Ja, ich finde, also das Bayern-Spiel, was du angesprochen hast, war meines Erachtens auch eigentlich, also gut, die erste Halbzeit gegen Gladbach, die war schon auch richtig, richtig stark. Aber das Spiel gegen Bayern war auch das, was mich eigentlich am meisten überzeugt hat, offensiv. Weil da wirklich, da waren ja so viele Chancen, die wir noch liegen gelassen haben. Selbst wenn wir das Spiel verloren hätten, hätte ich immer, was ja kurz davor war, wenn uns da nicht der Bayern-Verteidiger diesen Elfmeter, der meines Erachtens sehr, sehr dämlich war, geschenkt hätte. Übrigens, Betonung, der Bayern-Verteidiger. Weil das war ein ganz klares Foul, wenn Hofmann aufs Tor zuläuft und ihm einer in die Hacken rennt, da beschwert sich keiner, wie man sich darüber beschweren kann. Grüße an Thomas Tuchel und Thomas Müller an der Stelle. Das ist mir absolut unverständlich. Es ist halt einfach super dämlich von, wer war es, Davis? Ist auch egal. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ziemlich dämlich und wir hätten das Spiel durchaus auch verlieren können. Aber ich wäre trotzdem, hätte ich gesagt, das ist die beste Leistung, die wir in München abgeliefert haben, seit ich mich eigentlich erinnern kann. Also das war wirklich ein richtig, richtig starkes Spiel. Und da hat, dass man da gegen so einen Gegner, der halt wirklich auch richtig Qualität hat und so ehrlich muss man dann sein, vielleicht von der Manpower, die da auf dem Platz steht, auch noch mehr als wir, dass man da so ein Offensivspiel aufziehen kann, auch wenn es vielleicht nicht von Anfang an funktioniert hat, das hat mich schon massiv überzeugt. Und das zeigt sich halt auch in anderen Spielen, dass wir dieses Kurzpassspiel und dass wir wirklich die Lösung versuchen zu finden, selbst aus der Defensive, also selbst wenn wir ziemlich stark gepresst werden, versuchen wir da hinten rauszukombinieren. Gerade am Anfang und auch manchmal jetzt noch, sorgt das mal dafür, dass ich dann irgendwie denke, oh Gottes Willen, was machen die da? Aber das ist wirklich in den meisten Fällen sehr, sehr souverän. Gegen Wolfsburg gab es so das erste Mal, die haben die Mitte ziemlich gut zugemacht, dass wir da doch ein paar haarsträubende Ballverluste hatten. Und gegen Bayern gab es, glaube ich, auch einen davon, Tapso Bar, der wirklich überflüssig war. Aber das sind wirklich absolute Ausnahmen, weil man dieses Kombinationsspiel, was wir da haben, das ist eigentlich unwirklich, dass wenn man sich sieht, wie die letzte Saison zu Ende gegangen ist und dann nach vorne genau dieses typische Bayer-Problem war, okay, Plan A, schnelle Außen, klappt nicht, wir finden keine Lösung und plötzlich über die Sommerpause haben wir da ein Kombinationsspiel, wo man sich denkt, okay, zur Not ein Spielzug kann immer noch reichen. Das finde ich, also das finde ich einfach beeindruckend, wie das geklappt hat, das über so einen kurzen Zeitraum so nachhaltig einzustudieren.
Absolut. Absolut, ja, hätte ich nicht drauf gewettet zu Beginn der Saison. Und ich hätte auch zu Beginn der Saison nicht drauf gewettet, dass sich dieses Gesamtgefüge und auch die Neuen, ich meine, klar, Chaka, Hofmann, das sind jetzt keine unbekannten Spieler gewesen. Man konnte schon Qualität erwarten von diesen Spielern. Aber dass sich dieses Gesamtgefüge wirklich so super zusammensetzt, von hinten bis vorne, komplett durch dieses Thema Balance fällt ja auch immer. Also wirklich diese perfekte Balance im gesamten Kader und jeder kennt seine Aufgabe und jeder führt diese Aufgabe auch fast perfekt, nicht ganz perfekt, aber fast perfekt aus. Darauf hätte ich nie gewettet zu Beginn der Saison, auf gar keinen Fall.
Ja, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Stärken mancher Spieler in diesem System extrem gut zur Geltung kommen. Also wir haben eben ja schon mal kurz angekratzt, dass Kusunu eine extreme Steigerung gemacht hat. Und als der verpflichtet wurde, hatten wir ja auch hier so einen kurzen Input im Podcast, was von jemandem, der ihn dann doch schon ein bisschen mehr beobachtet hat, dass er eben in diesem Aufbauspiel einen super Co-Part zu Tapso Bar, der das ja, das haben wir ja auch schon vorher gesehen, der diese Libero-Rolle und dieses Aufziehen des Spiels gut kann, dass er das gut machen könne. Und das hat man in den ersten zwei Jahren, die er da war, so vielleicht in Ansätzen gesehen. Aber jetzt dieses Jahr finde ich, also was der im Passspiel macht, ist wirklich Wahnsinn. Also wie der da in dieser einen äußeren Innenverteidigerposition, wie der da auf kürzestem Raum kombiniert, dann mit seinen großen Schritten vielleicht noch mal durch ein, zwei Spieler durchgeht, wenn er die Lücke sieht und dann aber direkt weiß, wo er den Pass hinspielen will, das ist super. Dann hat man einen Jonas Hofmann, der einfach ein extrem gutes Gefühl für Räume hat und für Läufe, die er machen muss, was so viel Platz öffnet für andere Spieler, die, sag ich mal, so einen Frimpong, der vielleicht etwas unkonventioneller irgendwie mit seinem Tempo durchsticht. Das ist einfach so eine perfekte Symbiose manchmal, dass man sich denkt, das kann ja nicht alles Taktik sein, aber da es so häufig funktioniert, scheint das doch durchaus gewollt zu sein oder einfach extremst gut zu passen. Und ich glaube, gerade Hofmann, bei dem Wechsel war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Natürlich ein super Spieler, aber irgendwie habe ich gesagt, oh, der passt irgendwie gar nicht so richtig zum Bayer, der springt nicht so dieses Tempo mit. Der hat immer in so Mannschaften hat jetzt bei Gladbach in so einer Mannschaft gespielt, die auch immer irgendwann in der Saison eingebrochen ist und wo man dann auch gesagt hat, der Einsatz bei den Spielern stimmt nicht. Der hat mich wirklich extremst überzeugt, weil der wirklich einfach ein super Gespür dafür hat, wo man Pässe hinspielen muss, wo er die Laufwege hinmacht. Und das passt super gut zu dieser neuen Spielweise, mit der man in der Sommerpause nicht unbedingt, also zumindest anfangs der Sommerpause nicht unbedingt rechnen konnte.
Ja, absolut. Und du hast gerade das Tempospiel angesprochen. Das war auch so ein Grund, als Diaby uns verlassen hat, da habe ich auch schon gedacht, also wenn dieses Tempospiel ein Stück weit dann auch verloren geht, klar, wir haben noch so Spieler wie Adli etc., aber genau wie du sagst, Hofmann ist jetzt nicht der Tempospieler. Aber genau, also jeder macht seinen Job da gut. Auch Grimaldo jetzt auf links außen. Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal? Wer war der letzte richtig gute links außen, den wir hatten? Keine Ahnung.
Diego Placente.
Diego Placente vielleicht, genau. Also Wahnsinn. Auf jeden Fall, also das ist auch so ein Spieler, der hat bei mir definitiv Potenzial, einer meiner Lieblingsspieler zu werden. Einfach nur grandios, was der da macht auf der linken Seite.
Ja, absolut. Also das ist auch irgendwie so in dem Transfersommer. Man hat Chaka natürlich, der so als der größte Name galt, der zu uns gekommen ist, wo Diesen Transfer habe ich ja auch total gefeiert. Dann hat man so einen Boniface, der einfach direkt auch allen, die nur Sportschau oder sowas gucken, direkt ins Auge sticht, weil der halt die Highlights hat, die da reinkommen. Dann hat man Hofmann, den jeder kennt, weil er halt schon deutscher Nationalspieler ist oder war und vom Bundesliga-Konkurrenten zu uns gewechselt ist. Und Escrimaldo, auch weil er so früh verpflichtet wurde, so ein bisschen vielleicht untergegangen. Aber ich glaube, mittlerweile kennt den Namen auch jeder, weil so insbesondere halt jetzt auch einfach beide Flügelpositionen in der Abwehr extremst gut besetzt sind. Grimaldo natürlich defensiv nochmal deutlich stärker als Frimpong, wo man sagen muss, dass das Defensivspiel natürlich schon weiterhin ein Manko ist. Aber gerade mit unserer Dreierkette fällt das halt nicht so auf. Und also den Impact, den unsere Neuzugänge haben, der ist schon bemerkenswert. Also Schick, Chaka vielleicht gar nicht so auffällig, aber so als Organisator im Mittelfeld, weil neben ihm auch Palacios total aufblüht. Gut, ich glaube, über Boniface, da braucht, das weiß jeder, was der da vorne macht. Da braucht man nicht so viel drüber reden. Der ist wirklich am Ball einfach bärenstark in Kombination mit seinem Körper, glaube ich, einfach ein Mismatch gegen fast jede Verteidigung. Ich glaube, Upamecano hat nach dem Bayern-Spiel auch gesagt, dass es der unangenehmste Stürmer war, gegen den er je gespielt hat. Und das bedeutet dann schon was. Und dann hat man halt Grimaldo, der irgendwie, wenn man das Spiel guckt, fällt einem das ja gar nicht so auf, was der eigentlich alles macht. Und wenn man dann nachher nochmal so Revue passieren lässt, nochmal so eine etwas längere Zusammenfassung sich anschaut, denkt man so, irgendwie in jeder guten Offensivaktion ist der dabei. Und defensiv, wenn wir irgendwas klären, ist der auch immer dabei. Das fällt einem im Stadion oder wenn man das Spiel vom Fernseher guckt, gar nicht so stark auf, oder?
Nee, das stimmt, das stimmt. Aber es ist genau so. Und auch genau, also wie du sagst, so dieser Impact, gerade klar, Frimpong, das wusste man auch letzte Saison schon, der hatte auch einige Tore für uns gemacht, war ja, glaube ich, zu Beginn sogar der, hat da die Liste angeführt, der Tore bei Bayern 04. Ja, es ist einfach, ja, Grimaldo, glaube ich, mit 3 Toren bisher schon, Frimpong schon mit 3 Toren, sehr, sehr stark auf jeden Fall, was da auch aus der Defensive rauskommt. Tah hat auch schon 2 Tore gemacht, hätte ich nicht gedacht.
Vor allen Dingen hat er, glaube ich, die erste Ecke haben wir diese Saison verwandelt. Das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, weil das ja doch immer so ein Manko war. Seitdem ist es ein bisschen wieder abgeflacht, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass unsere erste Ecke im Tor war. Das war schon bemerkenswert. Aber ansonsten, ich finde auch, wenn man jetzt vielleicht noch auf die anderen Neuzugänge, die bisher noch nicht so viel gespielt haben, über Teller und Stanisic haben wir eben schon gesprochen. Ich finde, wenn man, das war jetzt zwar nur in der Europa League der Fall, dass auch Kova echt einen richtig guten Job gemacht hat. Also, dass er das machen musste, ist zwar ein bisschen schade bei den Gegnern, die wir da bisher hatten, aber ich glaube, gegen Molde hätten wir ohne seine Paraden nicht gewonnen. Und gegen Hecken gab es ja auch zwischenzeitlich mal so ein da deutlich kürzeres Tief, wo er meines Erachtens auch sehr gut gehalten hat. Ich glaube, dieser Transfer wird sich über kurz oder lang auch noch richtig auszahlen, weil auch Radetzky hat ja schon gesagt, dass er das jetzt auch nicht schlimm findet oder nachvollziehbar findet, dass man ihm da einen Konkurrenten an die Seite gestellt hat, was jetzt erstmal auch schon mal gut ist, weil das wäre natürlich durchaus negativ, wenn unser Stammtorhüter darüber dann beleidigt ist oder dass man den dann da verprellt. Aber ich finde, Kova könnte sich auch wirklich auszahlen, weil der hat meines Erachtens echt sehr, sehr souverän Ansätze gezeigt und ich hoffe, dass Alonso den auch weiterhin in jedem Europa-League-Spiel einsetzt, damit er einfach die Spielpraxis kriegt, um sich da weiterzuentwickeln, weil ich hier im Podcast wurde Lukas Radetzky, den ich weiterhin als Menschen, was auch sich nochmal zeigt, wie er darauf reagiert hat, dass Kova geholt wurde, absolut fantastisch finde, aber halt insbesondere in der jüngeren Vergangenheit doch die ein oder anderen Probleme auch hatte. Und das finde ich einfach super, dass man da jetzt noch eine zweite Option hat, gerade wenn man den Saisonstart, der so positiv ist, sieht und dann vielleicht auch mal ein bisschen weiter spinnt oder weiter träumt, wenn es dann in die ganz, ganz großen Spiele geht, dass man da halt im Notfall, wenn es dann in einer Phase ist, wo es nicht gut läuft oder irgendwer sich verletzt, einfach noch eine richtig, richtig gute Option hat. Ich verspreche mir da sehr viel nach den ersten beiden Auftritten.
Ja, ich bin auch gespannt. Mich hat er auch beeindruckt. Ich finde auch, dass genau Lukas Radetzky scheinbar durch den gestiegenen Wettbewerb da auch wieder seine Leistung gesteigert hat, obwohl er auch immer noch so ein paar Unsicherheiten drin hat. Ich glaube, jetzt bei Wolfsburg waren auch wieder so 1-2 Situationen, wo er den Ball nicht festgehalten hat, wo man kurz gedacht hat, oh no. Insgesamt war es aber natürlich eine solide Leistung von ihm. Ich fand auch die Entscheidung, am Anfang sehr ungewöhnlich, dass Xabi Alonso entschieden hat, ne, für die Europa League gehe ich jetzt mit Kovar und lasse Radetzky auf der Bank. Fand ich schon ungewöhnlich, aber ich finde das gut, genau, dass er die Spiele bekommt, dass er sie hat. Das Einzige, wenn, das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, es gab bei Kovar so 1-2 risikoreiche Abspiele, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt aber ja, sehr risikoreich. Er hat jetzt 2 Spiele für uns gemacht, muss er wahrscheinlich einfach nur mehr Sicherheit bekommen, auch sich mehr in das Gesamtgefüge noch einordnen. Das ist das Einzige, was ich so am Negativen vielleicht bei ihm noch gesehen habe, aber insgesamt glaube ich auch ein guter Typ, ein großes Potenzial. Insofern freue ich mich, ja, dass man ihn verpflichten konnte.
Und ich finde, es spricht halt auch irgendwie für diese neue Mentalität, die man merkt. Also wir haben da jetzt noch gar nicht so konkret drüber gesprochen, aber du hast es eben schon mal angedeutet, dass man so dieses Gefühl hat, dass selbst wenn es im Spiel mal einen Rückschlag gibt, dass dann sozusagen nicht alles in sich zusammenbricht. Gut, wir sind noch am Anfang der Saison, es kann noch sehr, sehr viel passieren. Ich muss mich auch so in der Freizeit, wenn man sich mit Freunden, die vielleicht auch Fans von anderen Vereinen sind, auch manchmal ein bisschen bremsen, dass ich das, was ich im Stadion sehe, nicht zu hoch hänge, weil wir halt wirklich gerade mal 8 Spiele hinter uns haben und in der Bundesliga und das eben noch keine Saison ist. Aber man hat schon das Gefühl, dass mit Rückschlägen umgegangen werden kann. In Wolfsburg ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo wir meines Erachtens war in der Bundesliga, glaube ich, die schlechteste Halbzeit, die wir da in der ersten gespielt haben, sind dann natürlich trotzdem durch eine super Aktion in Führung gegangen. Aber da haben wir schon sehr, sehr viel gewackelt. Und da hat man das Spiel dann am Ende auch nach Hause gebracht, obwohl man in der zweiten Halbzeit relativ viel hat liegen lassen. Das ist schon ein Spiel, was man nicht unbedingt gewinnt. Aber am größten, auch da möchte ich wieder auf das Bayern-Spiel zurückgehen. Wir hatten einen ganz schlechten Start ins Spiel, inklusive Rückstand, sind dann durch einen Standard, was auch eine neu gewonnene Qualität ist, wieder zurück ins Spiel gekommen und haben das Spiel wirklich, also was die Spielanteile angeht, was die Chancen angeht, komplett gedreht und haben auch nach dem späten Rückstand trotzdem noch unsere Chance gesucht. Dass wir dann ausgeglichen haben, war natürlich ein bisschen glücklich, aber dass da überhaupt plötzlich dieser Schalter wieder umgelegt werden konnte, das spricht schon dafür, dass es auch mental einfach in dieser Mannschaft stimmt. Und es waren ja nicht die einzigen Spiele. Gegen RB wurde das Ding knapp. Oder war das ein knappes Spiel? Gegen Darmstadt hat man den Ausgleich kassiert. Gegen Heidenheim war es auch kein Start-Zielsieg, sondern das ging auch erst hinten raus los, dass man das Spiel klar gewinnt. Das Spiel gegen Mainz war auch nicht so besonders gut, auch wenn das sich dann mit einem 3-0 gut liest. Aber man hat diese Spiele bisher alle nach Hause gebracht. Und auch das Spiel in Molde, wo zwar dann nicht die erste Elf gespielt hat, war auch so, dass es am Ende auf der Kippe stand und man die gewonnen hat. Das ist vielleicht auch immer ein bisschen Glück, aber dass da irgendwie eine andere Mentalität ist, das kann man natürlich jetzt nicht an so 1-2 Aktionen irgendwie festmachen, aber das spürt man. Also ich finde, das spürt man. Das mag blöd klingen, aber man spürt das irgendwie.
Auf jeden Fall. Definitiv. Genau. Und du hast es angesprochen, die Standards, ne? Dass Standards eine Waffe sind. Oh Gott, ja, letzte Saison hätte keiner drauf gewettet irgendwie, dass wir Standardtore machen. Jetzt, ich kenne das Verhältnis nicht zwischen Standardtoren und aus dem Spiel heraus gemachte Tore, aber es ist einfach eine Waffe, diese Saison. Und die ein oder andere Chance, die kann man vielleicht dann doch noch verwerten. Die ist auch immer noch dabei, wenn man so das Thema Effizienz dann nochmal aufgreifen möchte. Aber unterm Strich, ja, es ist einfach grandios. Es ist einfach gut. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, man hat eigentlich zu jeder Zeit das Gefühl, die drehen das noch, die machen das noch. Und diese Körpersprache durch das ganze Team hinweg. Und auch, wie du sagst, aber auch die zweite Reihe. Auch die Spieler, die vielleicht nicht in der Startelf stehen, aber die dann im späteren Spielverlauf noch reinkommen. Man hat nicht das Gefühl, oh, das ist jetzt die Einwechslung, hat jetzt einen kompletten Abfall gebracht im Gesamtgefüge oder sowas. Also alles fügt sich einfach gut zusammen.
Wobei ich da bei der zweiten Reihe so vielleicht den einen oder anderen Abstrich machen würde, weil auch da wieder das Bayern-Spiel herhalten muss. Natürlich, Xhaka und Palacios, glaube ich, kaum zu ersetzen sind, was das angeht. Also Palacios, der wirklich einfach gefühlt noch viel, viel mehr Freiheiten hat, aber immer an der richtigen Stelle ist mit seinen Tacklings. Ein Spiel gab es, wo er dann mal kurz irgendwie vor der gelb-roten Karte wandelte, aber ansonsten wirklich einfach total bärenstark, was der da abliefert neben Chaka. Chaka, der natürlich ein bisschen dadurch auffällt, dass er nicht ganz so dieses Tempo gehen kann, was die anderen Spieler haben, was aber im normalen Spiel auch kaum auffällt, weil er einfach ein extrem gutes Stellungsspiel hat und da den Laden zusammenhält. Ich finde, da merkt man in den Spielen, wo Andrich spielt, und das sind zum Beispiel dann die beiden Europa-League-Spiele oder auch die erste Halbzeit gegen die Bayern, da merkt man schon einen gewissen Unterschied. Das ist natürlich gewiss auch an der mangelnden Spielpraxis irgendwo festzumachen, aber so ganz nahtlos ist der Übergang nicht. Allerdings stimme ich dir insofern zu, dass wir natürlich auch Spieler von der Bank haben, die einfach nochmal einen totalen Impact haben können. Also ganz vorne genannten Amin Adli, wo man sagte, oh, jetzt ist Diaby weg und dann ist Adli die ersten drei Spiele gesperrt. Das ist ja, kann ja heiter werden, insbesondere weil er ja im Pokal auch total gut gespielt hat, in der Vorbereitung extrem gut aussah. Und dann sind die ersten drei Spiele vorbei und Adli muss sich hinten anstellen, weil einfach diese Mannschaft schon so gefestigt ist. Und das ist halt einfach eine Waffe, den von der Bank bringen zu können. Oder einen Florian Wirtz in Wolfsburg in der ersten Halbzeit draußen lassen zu können und dann den von der Bank bringen zu können. Also die Tiefe ist schon ein absoluter Vorteil, auch wenn da halt, das haben wir auch bei Stanisic gesagt, dass ein paar Spieler halt schon nicht ganz die Qualität von der Startelf haben. Aber gut, das ist auch bei Bayern München nicht der Fall. Also da man jetzt nicht ins Träumen geraten, dass man da 1:1 noch dieselbe Mannschaft auf der Bank sitzen hat.
Absolut. Mir hat zum Beispiel auch Arthur sehr, sehr gut gefallen. Schade, dass der jetzt verletzt ausgefallen ist. Aber bei dem habe ich doch auch ein gutes Gefühl gehabt, wenn er dann auf den Platz kam, auch mit seiner Schnelligkeit, so die Art und Weise, wie er spielt. Da ist auf jeden Fall, hat man auf jeden Fall Potenzial gesehen. Insofern, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt noch ausfällt oder wann er überhaupt wieder zurückkommt ins Team. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch noch so ein Spieler von der Bank, wo ich sage, macht einen guten Eindruck.
Ja, den fand ich auch, also auch total super, auch wenn man so mal darüber nachdenkt, dass natürlich vermutlich ein Frimpong nicht ewig bei uns bleiben wird. Auch ein toller Transfer, der offensichtlich da auch das Potenzial mitbringt. Tat mir auch total leid für ihn, dass er sich verletzt hat. Ich gucke gerade hier mal parallel nach, weil ich es auch nicht auswendig im Kopf habe, ob ich irgendwas gerade auf die Schnelle finde, wie lang der noch ausfällt. Ja, gut, bei Transfermarkt steht nur Rückkehr unbekannt. Es fällt tatsächlich, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, es fällt halt im Moment gar nicht so sehr auf, weil er halt nicht unbedingt benötigt wird, aber hat mir auch in den Spielen, in denen er gespielt hat, ziemlich gut gefallen. Also wir haben schon tolle Transfers gehabt im Sommer, das muss man einfach sagen und das ist einfach sehr, sehr schön, wie sich das gerade ineinander fügt und ich glaube dann eben so die Tiefe, die dadurch besser wurde, die Mentalität, die Alonso auch mit seiner neuen Spielweise irgendwie reingebracht hat, das sieht schon sehr, sehr gut aus und hat uns jetzt ja auch an die Tabellenspitze geführt, auch wenn ich da sagen muss, dass wenn man von 8 Ligaspielen 7 gewinnt und 1 unentschieden spielt und trotzdem nur, wie viele Punkte ist es, 1 oder 2 vorne sind, dann ist das fast schon ein bisschen wenig. Ich glaube, so gefühlt, man hat sich ja nicht so viel damit beschäftigt letztes Jahr, aber gefühlt war das die letzten Jahre irgendwie dann doch, dass mehr Mannschaften da am Anfang gestolpert sind. Und das wäre schon wünschenswert, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Vorsprung hätte. Aber ich finde es auch gut, dass die im Verein alle sagen so, okay, wir sollten das jetzt nicht zu hoch hängen, wir fangen nicht an, nach 8 Spieltagen von irgendwas am Ende der Saison zu reden, weil es halt erstens super knapp ist und das immer so eine Momentaufnahme ist, auch wenn das natürlich klar ist, dass die Medien über sowas dann gerne reden und das aufgrund unserer Spielweise ja auch legitim ist, aber so eng wieder alles zusammen ist und was wir in der Vergangenheit bei diesem Verein auch schon erlebt haben, tut man, glaube ich, gut daran, da jetzt nicht irgendwen ins Träumen verfallen zu lassen und auch halt auch bei Spielen, die man gewinnt, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen.
Ja, absolut. Aber es fällt schon schwer auch. Also man merkt ja auch im Umfeld, ne, von in meiner Familie oder auch in meinem Freundeskreis sind ja keine Bayern 04-Fans zu finden. Und von allen hört man immer nur, ja, also die Mannschaft ist reif für den Titel, etc. Es fällt einem dann auch schon schwer, ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben. Aber du hast recht, wir haben die Erfahrung dann ja auch leider und das ist noch früh in der Saison. Aber träumen Das kann man auf jeden Fall.
Und das finde ich auch gut, dass zum Beispiel ein Jonas Hofmann sagt, ja klar wollen wir was erreichen. Das ist, finde ich, schon wichtig und dass man das eben sich auch vor jedem Spiel sagt, wenn man gegen Heidenheim spielt, dass man das die jetzt nicht eben mal so herspielt, sondern dass das schon auch wichtig ist und dass wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch am Ende dann noch ein Tor mehr macht und nicht nur einfach alles runterspielt, weil man nie weiß, wofür es am Ende gut sein kann. Und das, was du sagst, ich erlebe das auch, dass halt Leute, die vorher nie mit mir über Fußball gesprochen haben, aber wissen, dass ich Leverkusen-Fan bin, dass die dann plötzlich zu mir ankommen und erzählen, ja, wow, ihr spielt ja gerade richtig klasse. Und das ist schon was ich, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall überhaupt nicht erlebt habe. Und das spricht ja dann irgendwo auch für sich. Auch wenn ich sagen würde, gut, klar, also vieles ist richtig, richtig toll. Wir haben eben gesagt, so zwei Sachen, die vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig sind, ist gewiss der Abschluss, weil da gab es schon Spiele, wo man ein bisschen was liegen gelassen hat, jetzt in Wolfsburg zum Beispiel auch wieder, und wenn das Ding dann wenn der am Ende besser abschließt, dann hat man halt zwei Punkte verloren. Du hast eben Radetzky angesprochen, ich fand auch in Wolfsburg war es, es gab natürlich super Paraden, aber es gab da auch was Wackeliges dazwischen. Das Bayern-Spiel war von ihm, also das war wirklich richtig, richtig stark. Ich finde auch, er hat sich wieder gesteigert. Aber wenn es dann in so einem Pokalspiel nur um ein Spiel geht, glaube ich schon, dass das im Moment so, was die Qualität angeht, noch unsere Schwachstelle ist, dass wir da halt nicht das allerhöchste Regal haben, ohne ihn da schlecht machen zu wollen. Was ein Riesenplus ist, ist natürlich unser Selbstvertrauen. Weil, dass man wirklich so das Gefühl hat, die Mannschaft, die lässt sich von einem Gegentor nicht aus der Fassung bringen. Die Mannschaft lässt sich von irgendwie einem Rückschlag nicht aus der Fassung bringen. Allerdings muss man da halt auch mal abwarten, was passiert, wenn wir wirklich mal einen Rückschlag haben. Wenn dann irgendwie so ein Spiel in Augsburg oder so verloren geht, weil da drei Standardtore gegen uns fallen oder so. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil Standard defensiv definitiv auch noch so ein Manko ist, was wir im Spiel drin haben. Und ich glaube, so richtig anfangen zu träumen darf man erst, wenn es dann wirklich mal einen Rückschlag gab, auf den dann auch entsprechend reagiert wurde. Aber alle, die es so in Spielen gab, finde ich, die haben wir schon sehr, sehr gut gemeistert und auch deutlich besser als in der Vergangenheit. Also es wirkt schon gefestigter als in anderen Spielzeiten, wo wir auch gut gestartet sind, oder? Meinst du?
Ja, absolut. Finde ich schon. Also ja, wie du sagst, im Grunde ein bisschen blöd gesagt, man wartet auch ein bisschen auf die erste Niederlage. Also Wolfsburg war bei mir jetzt das erste Spiel, wo ich kein so gutes Gefühl hatte tatsächlich. Und es lief ja auch tatsächlich relativ schwierig, aber auch da hat man es wieder geschafft. Insofern, ja, ich keine Ahnung, ich bin gespannt, aber das wird auf jeden Fall eine Bewährungsprobe werden, wenn da mal ein blödes Spiel um die Ecke kommt. Aber ja, solange diese Welle uns trägt, nehmen wir sie so, wie sie ist.
Und die Welle, die trägt ja nicht nur die Mannschaft, sondern das ist ja auch einfach drumherum. Also ich fand es ein bisschen krass, beim ersten Auswärtsspiel in Gladbach sind ja wohl Karten zurückgegangen. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich auch nicht da war. Kurz vorher wäre ich dann gerne noch gefahren, aber irgendwie so im Vorfeld hatte sich das dann nicht angeboten oder ich hatte keine Zeit, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist natürlich schon ein bisschen schade, weil es so ein nahes Ziel ist, wo eigentlich auch immer viele Bayer-Fans hinfahren. Aber dass jetzt in Wolfsburg der Gästeblock voll ist, dass der Gästeblock in Mainz und darüber hinaus voll war, das finde ich ist schon absolut bemerkenswert. Also auch, dass ich war in Molde und dass da dann über 200 Bayer-Fans vor Ort sind. Ich meine, Rosenburg-Trondheim hat man, glaube ich, irgendwann mal in der Europa League. Gut, da war es, glaube ich, noch ein bisschen kälter, aber da kann ich mir erinnern, dass das da, glaube ich, keine 50 waren oder so. Das ist einfach schon, also das spricht schon dafür, dass um den Verein auch was passiert und dass einfach jeder merkt, dass was anders geworden ist. Ich finde, man merkt das auch bei Heimspielen, dass da einfach irgendwie nochmal mehr Energie da ist im Stadion. Man merkt das generell einfach bei der Euphorie, bei allen drumherum und dass auch die letzte Folge haben Kevin und ich ja genannt, wenn du mich fragst, und man weiß ja, wie das dann weitergeht. Und allein, dass dieser Gesang meines Erachtens noch kein einziges Mal gesungen wurde, der in der Vergangenheit, insbesondere an den ersten Spieltagen, einfach durchgehend gesungen wird, solange wir noch nicht verloren haben oder weg von der Tabellenspitze sind, der zeigt ja schon so ein bisschen, dass dieser Traum irgendwo wirklich da ist und man das jetzt nicht irgendwie jinxen will oder so, weil sonst wird es immer am Anfang der Saison gesungen. Ich habe es im Stadion zumindest, also im Biergarten oder so natürlich schon, aber im Stadion habe ich es, glaube ich, noch überhaupt nicht wahrgenommen. Vielleicht habe ich es nur nicht gehört, aber das zeigt meines Erachtens auch so ein bisschen, es knistert im Umfeld und auch im Europapokal. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht das Stadion noch ein bisschen voller wird, aber die Gegner sind natürlich schon sehr unattraktiv und wir spielen nicht mit der ersten Mannschaft und wir spielen da schon auch so ein bisschen den Verwaltungsmodus in Molde ein bisschen zu viel. Aber da bin ich mal sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil das ist ja der Wettbewerb, auf den ich eigentlich am meisten setze, weil ich glaube, so eine Meisterschaft, das habe ich im letzten Podcast, in letzten Aufnahmen auch gesagt, das ist natürlich schon sau schwer. Und wenn man sieht, wie Dortmund und Bayern sich Punkte holen, obwohl die nicht ansatzweise so gut spielen wie wir und dann trotzdem uns direkt im Nacken sitzen, da müssen wir halt gucken, dass wenn wir in so eine Phase kommen, dass das auch so funktioniert, um lange oben an der Spitze mit dabei zu sein. Und das finde ich ist jetzt ganz, ganz schwer zu prognostizieren.
Ja, völlig, völlig. Aber ja, Europa League, ja, dieses Halbfinale letztes Jahr, letzte Saison, das hat einfach ja Bock drauf gemacht. Davor war das ja echt immer eher so der ungeliebte Wettbewerb. Ja, die Europa League, schön, dass wir dabei sind, aber eigentlich will jeder Champions League spielen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Hype jemals so groß sein könnte auf die Europa League und einen Titel dort. Ja, definitiv.
Und dieses Jahr bietet es sich halt vor allen Dingen auch super an, dass man jetzt eine Gruppenphase hat, die natürlich von den Namen und von den der Qualität der Gegner nicht ganz so stark ist, dass man in der Hinrunde schon so ein bisschen rotieren kann. Auch ein super Vorteil, dass wir einfach nach jedem Europa-League-Spiel ein Heimspiel haben, ist, glaube ich, auch ungewöhnlich. Das ist natürlich auch was, was jetzt in der Hinrunde total trägt, weil bisher musste die ganz große Rotation natürlich auch noch nicht angeworfen werden. Das wird, glaube ich, auch noch sehr spannend im Laufe der Saison, dass da wahrscheinlich ein paar Spieler auch auf der Bank sitzen, die in naher Zukunft wahrscheinlich etwas mehr Spielzeit sehen wollen, auch wenn jetzt ein Schick wieder fit wird. Du hast eben Arthur angesprochen, der ja dann auch seine Spielanteile braucht. Ein Puerta galt als ganz, ganz großer Gewinner der Vorbereitung, hat bisher auch noch nicht so viele Einsatzzeiten gesehen gegen letztes Heimspiel, ich muss noch mal kurz nachschauen, gegen Köln oder gegen Heidenheim? Auf jeden Fall in einem der letzten Heimspiele wurde er eingewechselt. Ich glaube gegen Köln, aber ich bin mir nicht ganz sicher. In der Europa League hat auch noch nicht von Anfang an gespielt, wo man dachte, okay, der hat ja super überzeugt in der Vorbereitung, man hat sich entschieden, ihn nicht zu verleihen. Man hat da schon noch einige Spieler, die auch spielen wollen. Hinkapier ist mittlerweile wieder vollkommen fit, hat auch noch nicht so viel Einsatzzeit. Da bin ich sehr gespannt, wie Xabi Alonso das dann angehen wird, dass er halt auch alle in der Mannschaft zufrieden hält und auf Kurs hält, um diese Mentalität natürlich beizubehalten.
Ja, absolut, absolut. Ich bin auch mal gespannt beim Thema gelbe Karten, wann es den einen oder anderen erwischt. Das ist auch so eine Sache, die mich teilweise dann schon ärgert. Wie blöd wir dann Karten kassieren. Aber ja.
Und das, obwohl Diaby ja nicht mehr da ist, ne?
Ja, genau. Obwohl Diaby nicht mehr da ist. Ja, genau. Insofern, ich glaube, da sind wir, ich hatte mal nachgeguckt, nach gelben Karten. Ich glaube, wir sind auf Platz 6 irgendwie mit 20 gelben Karten inzwischen schon. Ich meine, klar, die eine oder andere, gerade bei Spielern wie Xhaka oder Palacios, da erwartet man das ja auch, dass die hart einsteigen und auch mal die eine oder andere Karte kassieren. Aber dann auch bei so Spielern wie Frimpong, wo man sich dann schon ärgert, wofür die Karte dann eigentlich genommen wird. Ich hoffe, dass sie sich da ein bisschen mehr disziplinieren.
Ja, vor allen Dingen, wenn dann eventuell mal in einem wichtigen Spiel mehrere ausfallen, wäre das natürlich extrem ärgerlich. Insbesondere, ich glaube, da spielte gerade das aktuelle Spiel im Hinterkopf eine große Rolle, weil da war, glaube ich, alles bis auf eine gelbe Karte einfach komplett überflüssig. Da muss man dann vielleicht doch gucken, dass man sich da ein bisschen zusammenreißt. Ich glaube, Xabi Alonso hat auch schon 2 bekommen, oder?
Oh ja, das kann sein. Also, ja, er hat auf jeden Fall einige. Ja. Wobei, das ist jetzt durch die Vereinsbrille geguckt, aber man hat auch immer das Gefühl, die erste Gelbe geht meistens an Bayern 04, obwohl es auch oft Situationen gibt, wo man denkt, okay, da hätte der Gegenspieler jetzt auch schon längst eine verdient. Aber das ist jetzt eine komplette Vereinsbrille. Das würde wahrscheinlich jetzt jeder fragen.
Ja, und ich glaube, manche Sachen werden dieses Jahr auch einfach ein bisschen strenger gepfiffen. Also ich meine, die Frimpong gegen, ich glaube, Köln gesehen hat, wo er dann ganz offensichtlich eine Karte gefordert hat, das ist halt einfach dämlich. Also das kann man nicht anders sagen. Und das wäre halt auch so ein Punkt, wo man vielleicht irgendwann mal mit einem Rückschlag rechnen muss, weil wenn man dann halt irgendwann eine ziehen muss, dann ist es halt schon wieder kritischer. Ich glaube, gegen die Bayern war das auch wieder nach diesem Fehlpass von Tabsoba, wo, gut, Robert Andrich war da, glaube ich, aus anderen Gründen vorbelastet, aber wo man dann vielleicht das taktische Foul nicht ziehen kann, weil man, um so einen Konter im Ansatz zu unterbinden. Deswegen natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, vielleicht noch nicht die absolute Spitzenmannschaft. Ich würde es allerdings, also mir ist es nicht so extrem aufgefallen, nein, außer im Spiel gegen Wolfsburg, dass man daran noch unbedingt arbeiten muss. Bin aber wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, wo es am Ende der Saison hingeht. Ich würde ja eigentlich gerne fragen, was du da prognostizierst, aber ich weiß nicht, ich habe bei sowas dann immer Angst, dass man es damit, dass man damit irgendwie das Ganze in die falsche Richtung lenkt. Aber worauf glaubst du denn, kommt's an, wenn wir jetzt so auf die weitere Saison gucken? Also worauf kommt's an, damit man wirklich so in allen drei Wettbewerben relativ lange mit dabei ist und vielleicht zumindest in einem wirklich auf den Titel schielen könnte?
Also ich glaube auf jeden Fall, bin ich gespannt, wie das Fitnesslevel so durchzuhalten ist von den Spielern, weil das war da auch etwas, was man letzte Saison gemerkt hat, zum hinten raus, zum Ende der Saison, hatte man gerade bei so Spielern wie Frimpong einfach das Gefühl, da ist nichts mehr im Tank. Da kommt nichts mehr. Und das hat, glaube ich, auch einige Punkte am Ende des Tages gekostet. Das wird, glaube ich, ein großer Faktor sein. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil du hast es gesagt, dieses Thema Rotieren. In der Europa League rotiert Xabi schon, in der Bundesliga bisher noch nicht so stark. Ja, da bin ich gespannt, ob Xabi da vielleicht noch mal mehr rotieren wird und muss, und wie es hinten raus dann ist, was die Fitness betrifft. Und ich hoffe einfach, dass wir kein großes Verletzungspech in dieser Saison haben. Das ist natürlich dann auch, wenn so Schlüsselspieler wie ein Xhaka oder ein Palacios, da gebe ich dir recht, die Doppelsechs, das ist eigentlich so der wunde Punkt. Wenn die beiden ausfallen würden, das wäre schon ein Nachteil. Hoffen wir einfach, dass das nicht passiert. Und dann auch die Bank wie ein Robert Andrich oder sowas vielleicht noch irgendwie zuliegen können. Klar, das ist wieder dieser Zwiespalt. Es braucht Spiele, um Spielpraxis zu haben. muss man mal schauen. Aber ja, ich glaube, auf jeden Fall der Faktor Fitness. Da bin ich gespannt.
Ja, und ich bin auch sehr, sehr gespannt. So, wir haben das eben einmal angesprochen, so diese Pause mit dem Afrika-Cup, wie man da eben auch mit der zweiten Reihe agiert, wird was sein. Und dann ist jetzt natürlich die Zeit, das Wetter wird vielleicht ein bisschen schlechter. Es ist vielleicht dann auch noch mal was anderes, sich dann in ein Spiel zurückzukämpfen, wenn es halt irgendwie um die 0 Grad ist. Ich glaube, man muss halt wirklich einfach mal abwarten, wie dann mit so dem ersten richtigen Rückschlag umgegangen wird. Weil da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen, dass das, was jetzt gerade läuft, dass es nicht bis zum Ende der Saison sich so durchziehen wird. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert. Aber das, was halt letztes Jahr Xabi schon gezeigt hat, wie er die Mannschaft beisammenhalten kann, das, was man in den Spielen jetzt schon sieht, was man nochmal an Charakterspielern dazu bekommen hat, das stimmt mich schon sehr positiv, dass da was gehen könnte. Ich bin auch mal sehr, im Pokal liegt's bestimmt auch ein bisschen an der Auslosung, was wir da so kriegen. Wir können ja vielleicht mal zum Abschluss nochmal so ein bisschen vorausschauen, was jetzt eigentlich so ganz zeitnah ansteht. In der Bundesliga geht's am Sonntag weiter, aber vorher das Europapokalspiel zu Hause gegen Karabakh Aqdam, die auch beide Spiele gewonnen haben, was ich beim Blick auf die Gruppe ehrlich gesagt auch nicht so erwartet hätte. Aber man muss halt auch sagen, eigentlich alle drei Mannschaften sind ziemliche No-Names, wo man jetzt relativ wenig, was das Personal angeht, vorher kannte, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Dann in der Bundesliga gegen Freiburg. Das, glaube ich, also das kommt uns eigentlich entgegen. Die sind gerade auch nicht so auf der absoluten Höhe. Fände es jetzt nicht so schlecht, wenn Grifo am Wochenende eine rote Karte bekommen hätte, weil der mir doch mit unserer Standardschwäche hinten schon ein bisschen Angst macht. Aber das, also in der Europa League sollte das eigentlich alles ein Selbstläufer sein. In der Bundesliga sind die nächsten Termine am 29. gegen Freiburg, dann am 4.11. gegen Hoffenheim, 12.11. dagegen Union und dazwischen, also zwischen Freiburg und Hoffenheim nochmal im Pokal in Sandhausen, zwischen Hoffenheim und Union in der Europa League bei Karabakh Aqdam. Also jetzt gehen so die englischen Wochen so richtig los und da wird dann wahrscheinlich auch jeder seine Einsatzzeit bekommen, aber in der Bundesliga sind die nächsten Aufgaben, glaube ich, auch eher machbar.
Ja. Eigentlich sind das die Gegner, wo man sagt, das müsste gemacht werden. Aber gut, wir kennen es ja auch aus der Vergangenheit, dass solche Spiele dann doch mal anders laufen als gedacht. Aber ja, eigentlich sollte es machbar sein.
Und ich hoffe, dass man in der Europa League das relativ früh fix macht, um dann wirklich vielleicht, wenn man jetzt, sagen wir mal, zweimal gegen Akdam, gegen Karabakh gewinnt oder 4 Punkte holt, dann sollte ja der zweite Platz auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass man die Rotation eventuell noch mal ein bisschen erhöhen kann, weil insbesondere die Auswärtsreisen natürlich schon was Außerordentliches sind. Und in der Vergangenheit gab es da ja zum Beispiel mal Spieler, die auch zu Hause gelassen wurden, wenn man nach Norwegen gereist ist, wobei es da natürlich ein bisschen kälter war. Und dann könnte man zumindest so dem zweiten Torhüter die Reise sparen oder vielleicht dem einen oder anderen Spieler, der nicht so hundertprozentig fit ist. Das wäre, glaube ich, auch schon ein gutes Plus. Sandhausen im Pokal finde ich spannend. Also natürlich für die zweite Runde eigentlich ein sehr dankbares Los, was bei uns nicht immer was heißen muss, wie man in der Vergangenheit weiß. Nicht. Aber der Pokal ist natürlich der einfachste Weg irgendwo nach vorne. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass man da wirklich auch ein bisschen Losglück hat bis Richtung Halbfinale, Finale und eventuell die ein oder andere Mannschaft, die auch auf diesen Pokal schielt, sich so, dass sie sich so ein bisschen gegenseitig rauswerfen. Bin da sehr gespannt, auch was jetzt so in den englischen Wochen passiert mit dem Personal, was bei uns auf dem Platz steht und ob dann vielleicht man auch sieht, weil in der Europa League hat man es zum Beispiel gegen Hecken ja total gesehen, dass eben auch die zweite Reihe so einen tollen Fußball spielen kann, dass sich da dann vielleicht auch was mehr einspielt und auch in der Bundesliga mal mehr Rotation reinkommt. Gegen Wolfsburg war es ja jetzt eigentlich das erste Mal der Fall, dass halt mehr als ein Spieler, der sonst in der Startelf stand, mal auf der Bank saß.
Vielleicht wird Patrick Schick ja der Torschützenkönig der Europa League.
Der Nachfolger von Bodyface.
Die zweite Reihe macht's dann.
Ja, also da kann ich an der Stelle nur sagen, es freut mich total, dass der wieder fit ist. Ich hoffe total, dass der wieder in die Form kommt. Und wenn man da die Qual der Wahl hätte, dass man wirklich sagt, okay, das ist eigentlich Wahnsinn, dass man einen von denen auf die Bank setzen muss, das wäre ja für uns, glaube ich, eigentlich alle das absolut Beste.
Ja.
Gut, das glaube ich wäre so das Wichtigste, was wir besprochen haben. Am Anfang habe ich im Part mit Sebi das ja schon mal angesprochen. Trotzdem sei noch mal darauf verwiesen. Gerne Feedback natürlich auch an dich. Du hast es ja am Anfang auch genannt, dass du auch bei X unterwegs bist und bei Blue Sky. Der BiPod auch jeweils BiPod 04 oder auch bei Instagram, wobei ich da selber gar nicht so aktiv bin, sondern zum Beispiel nur von meiner Molde-Tour ein paar Fotos gepostet habe. Dürft ihr natürlich auch gerne einmal reinschauen. Gerne auch melden. Der BiPod wird jetzt wahrscheinlich etwas seltener erscheinen, weil ich das jetzt alleine aufziehe und jetzt heute dir nochmal vielen Dank ausrichten möchte, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir zu machen. Vielleicht findet sich von euch, die hier zuhören, auch irgendwer, der sagt, ich habe schon mal was mit Podcast gemacht oder kann mir das gut vorstellen, dass das passt, dass ihr euch einfach bei mir meldet, euch bewerbt, klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das hier was sehr Professionelles, was es ja nicht ist, aber dass ihr euch einfach meldet, wenn ihr da Bock drauf habt oder auch an die, die schon mal zu Gast waren, dass man es schafft, vielleicht so mindestens jedes Vierteljahr den Podcast auf jeden Fall noch rauszubringen und über den Bayer zu reden, vielleicht nicht so ganz nach dem Skript, wie wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben, sondern eher so wie heute, dass man so ein bisschen übergeordneter redet, aber ich glaube, es ist doch ganz schön, dass die Bayern 04 Podcast-Landschaft neben dem Kreuzverhör auch noch eine zweite Alternative hat und allen, die häufiger was hören wollen, denen sei dann natürlich der Kreuzverhör, der da, glaube ich, deutlich aktiver ist, ans Herz gelegt. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne was schreiben und zum Abschluss dir nochmal vielen Dank. Sebi nochmal vielen Dank, dass du das so lange mit mir gemacht hast und weiterhin hoffentlich ab und zu mal hier auftauchen wirst und treuer Hörer bleibst. Und ja, dem Bayer auf jeden Fall hoffentlich eine weiterhin so positive Saison.
Auf jeden Fall. Schönes Schlusswort.
Dann danke dir, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.